So eine Drohne fliegt in 120 Meter Höhe, das merkt kein Schwein. Mhm. Und dann haben die natürlich beweissicher drauf, ob man aus der Entfernung mit dem Blickwinkel feststellen kann, ob der so eine App benutzt. Das kann ich nicht sagen, glaube ich eher nicht, ist aber auch unrelevant, weil man erwischt sie.
Das Besondere daran ist, dass sich die Frauen auf der Laufstrecke von 5 Kilometern durch Matsch und durch irgendwelche Hindernisse quälen müssen, durch Wasserbecken und durch Netze.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Wir fangen gleich mal mit dem Lob von Ulrike Kramer an. Sie hatte bei YouTube unsere Folge vom letzten Freitag bewertet. Kurz und auf den Punkt, Ulrikes Urteil: klasse Infos, danke. Falls Sie uns auch bewerten möchten, ob positiv oder negativ, ist natürlich völlig egal. Einfach eine Mail an moinhamburg@abendblatt.de oder direkt auf den entsprechenden Plattformen, auf denen Sie unseren Podcast hören. So, jetzt erstmal herzlich willkommen, schönen guten Morgen an alle Podcast-Freunde. Was haben wir für heute, Freitag, den 24. Januar, vorbereitet? Projekt Fliegende Augen. Der Test läuft gerade. Worum geht's? Die Polizei will in unserer Stadt den Verkehr stärker mit Drohnen überwachen. Ab und zu sind Drohnen bereits im Einsatz, aber die angedachten Aufgaben sind deutlich vielfältiger. Verkehrssünder aufgepasst. Ein Thema, welches natürlich nach Polizeireporter André Zantwakili ruft. Und siehe da, er ist gleich in der Leitung. 27 Fahrradbügel lassen in Winterhude den Puls hochfahren. Warum? Na, die Antwort wird jetzt keinen überraschen, weil wegen dieser Bügel ziemlich viele Parkplätze wegfallen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sich einige Anwohner aufregen. Klären wir in wenigen Minuten. Und zum Schluss gibt uns Reporterin Luisa Eberhardt einen Ausblick auf ganz besondere Laufevents in 2025. Über die Kölbrandbrücke oder einen Lauf, der im Matsch endet, da ist fast alles dabei. Und das Wichtigste: für diese Veranstaltung, die Luisa gleich mitbringt, gibt es auch noch Starterplätze. Was für eine wilde Mischung heute. Verkehrssünder, die von Drohnen gejagt werden, Fahrradbügel, die Parkplätze ersetzen und diverse Jogging- und Laufveranstaltungen an ungewöhnlichen Orten hier in Hamburg. Wir starten jetzt. Was soll nur aus dem guten alten Polizeihubschrauber werden, wenn zur Kontrolle des Verkehrs und zur Aufklärung immer mehr Drohnen eingesetzt werden? Die Polizei fährt den Einsatz von Drohnen zur Verkehrsüberwachung immer weiter hoch. Und welche Betätigungsfelder ergeben sich dabei? Fragen wir nach bei Polizeireporter André Zantwakili. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, Marcel.
Welche Aufgabengebiete sollen in Zukunft für Polizeidrohnen denn dazukommen?
Also momentan sind sie ja sehr stark daran, Drohnen bei der Verkehrsüberwachung zu testen. Und da geht es so um Rotlichtverstöße und um Verstöße durch Lastwagen auf Autobahnen.
Okay, aber das ist ja nicht ganz neu, ne? Also als ich das gelesen habe in deinem Artikel, habe ich zuerst gedacht, wow, jetzt geht's richtig nach vorne. Aber dann habe ich auch registriert, dass die Polizei hier in Hamburg die Drohnen schon seit 2016 einsetzt. Womit fing das denn damals an? Was waren so die ersten Einsatzgebiete?
Also die klassischen Einsatzgebiete sind natürlich, dass du die über eine Unfallstelle schweben lässt und ein Foto machst oder über einen Tatort, um Übersichtsaufnahmen zu haben. Dann kam irgendwann die Personensuche dazu. Das war mit Infrarotkamera. Das ist natürlich ganz gut, wenn jemand irgendwie in so einem unübersichtlichen Gelände gesucht wird. Da findest du den natürlich viel besser, als wenn du vom Boden aus das machst. Das war übrigens auch mit Schwierigkeiten behaftet, datenschutzrechtlich. Die sind mittlerweile ausgeräumt. Da nimmt man im Prinzip genau die gleiche Rechtsgrundlage wie für den Polizeihubschrauber, der übrigens auch mit sensationell guten Kameras ausgestattet ist.
Okay, zu dem kommen wir gleich nochmal. Aber für die Zukunft heißt das also, ich als Autofahrer, der möglicherweise auch mal guckt, wo der nächste Blitzer steht, da könnte eine Drohne mich bei ertappen, oder ist das übertrieben?
Naja, ich glaube, das ist eines der Dinge, wo man sich ziemlich viel Hoffnung macht, dass man die auch kriegt, die mit diesen Warn-Apps rumfahren. Und das machen wahrscheinlich sehr, sehr viele, wo ja sehr, sehr schnell Verkehrskontrollen gemeldet sind und die sich dann punktuell drauf einstellen. So eine Drohne fliegt in 120 Meter Höhe, das merkt kein Schwein. Mhm. Und dann haben die natürlich beweissicher drauf, ob man aus der Entfernung mit dem Blickwinkel feststellen kann, ob der so eine App benutzt. Das kann ich nicht sagen, glaube ich eher nicht, ist aber auch unrelevant, weil man erwischt sie. Was so ein bisschen noch das Problem ist, oder was das Problem ist, Geschwindigkeitsmessung, das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Da sind ja gerade Geschwindigkeits, das hat immer mit geeigneten Geräten zu tun, und das aus der Luft dann auszurechnen, das wäre, glaube ich, schwierig. Aber wird vielleicht auch irgendwann, wird man eine technische Lösung finden, und dann wird das auch kommen.
Aber dann bedeutet das natürlich trotzdem, also Handy am Steuer, sage ich mal, das kann die Drohne auf jeden Fall aus 120 Metern erkennen, dass ich unerlaubterweise während der Autofahrt mein Handy in der Hand habe.
Ja, das ist ja immer eine Sache des Blickwinkels. Also wenn so eine Rotlichtkontrolle ist, dann hat die Drohne ja das Fahrzeug drauf von oben, die Ampel drauf und die Stellung des Fahrzeugs. Und das wird aber dann angehalten. Also den Fahrer, dass man dann nochmal ein Frontbild hat, das ist ja gar nicht gegeben, denn hätte ich ja nicht die rote Ampel drauf.
Okay.
So, also das ist im Prinzip, wie das bei solchen Kontrollen ist, das wird beobachtet und einer meldet den Rotlichtverstoß und dahinter steht ein Posten, der hält an, und jetzt sitzt keiner im Auto und guckt, sondern das wird von der Drohne aus gemacht, deutlich unauffälliger.
André, nun hören wir ja auch immer wieder Geschichten von Drohnen, die in der Luft sind, aber keiner weiß, wem gehören die oder warum sind die da oben. Ist das auch ein Einsatzgebiet für die Polizeidrohnen, dass sie sozusagen unerlaubte Drohnenflüge bemerken, überwachen, verhindern?
Also das macht man nicht mit Drohnen, aber bei denen, die dort arbeiten in dem Bereich, ist auch die Drohnenabwehr ein großes Thema. Das war zum Beispiel ein Tag der Deutschen Einheit, weil natürlich solche Sachen auch für Anschläge benutzt werden können. Und da muss man natürlich auch die Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Und die Polizei hat ein System, wo man in der Lage ist, solche Drohnen zu übernehmen. Also die dann zu steuern und irgendwo runterzubringen.
Und jetzt die finale Frage für alle, die so nostalgisch veranlagt sind wie ich. Muss der Polizeihubschrauber ins Museum, weil es jetzt diese tollen Drohnen gibt?
Auf gar keinen Fall. Also der Polizeihubschrauber ist natürlich oftmals deutlich schneller. Also wenn man einen Einsatzort hat und jemand mit der Drohne muss vom Polizeipräsidium losfahren nach Bergedorf, da bin ich mit dem Hubschrauber natürlich das geht flott halt. Das Zweite ist, der Hubschrauber kann Leute transportieren, und der ist natürlich auch eine wichtige Plattform für Beamte, insbesondere Spezialeinsatzkommando, das dann per Hubschrauber irgendwo hingebracht wird. Also ich sehe überhaupt nicht, dass der Hubschrauber dadurch abgelöst wird, sondern es gibt ganz einfach Bereiche, wo man sich den Einsatz des Hubschraubers schenken kann, der ja auch so deutlich teurer ist im Betrieb. Also da sagt man immer, da gehen Tausende weg, während so eine Drohne in einer Stunde ist man mit einem Hunder da dabei. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Dazu kommt in der Stadt erst, eine Drohne ist nicht so laut, wenn man sie einsetzen kann. Und eine Drohne ist natürlich auch umweltfreundlicher. Die fliegt nicht mit Kerosin.
Liebe Autofahrer, bei Rot über die Ampel, generell keine gute Idee. Und die Polizei ist euch demnächst mit ihren Drohnen noch dichter auf den Fersen. Danke an Polizeireporter André Zantwakili. Eins der Streitthemen in unserer Stadt in den letzten Wochen und Monaten: die Umwandlung von Parkraum oder auf Deutsch der Abbau von Parkplätzen. Die einen sagen Hurra, die anderen stöhnen. Und ich habe das Gefühl, die Eingruppierung in das entsprechende Lager hat nicht immer mit einer Parteipräferenz zu tun. Auch Anhänger der Grünen ärgern sich gelegentlich über die Parksituation in unserer Stadt. An einer Stelle kocht das Thema gerade so richtig hoch, nämlich in der Barmbeker Straße in Winterhude. Ich sage nur, 27 neue Fahrradbügel. Abendblatt-Reporterin Jenny Wood ist in dem Thema tief drin. Jenny, Fahrradbügel, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Lass uns mal von vorne anfangen. Warum regen sich einige Menschen wegen dieser simplen Fahrradbügel auf?
Die Anwohner regen sich auf, gar nicht über den einzelnen Fahrradbügel, sondern über die Masse an Fahrradbügeln. Da stehen ja nicht 5, 6 Fahrradbügel, sondern gleich insgesamt 27. Es ist einfach, so empfinden die Anwohner das, total überdimensioniert.
Jetzt ist aber die nächste Frage, die sich sofort daraus ergibt: Vielleicht ist der Bedarf so hoch.
An der Stelle anscheinend nicht. Die Nachbarn, die da auch schon lange wohnen, haben beobachtet, dass diese Fahrradbügel eigentlich gar nicht genutzt werden. Als ich da war, das war an einem Wochentag nachmittags, waren von diesen 27 Fahrradbügeln ungefähr, da standen, glaube ich, 3 Fahrräder. Es ist nämlich so, dass an der Stelle der Tennisverein ist, also ein Sportverein. und auf der Seite der Straße niemand wohnt. Die Tennisleute vom HTHC, die nutzen diese Fahrradbügel nicht. Die schieben ihr Fahrrad, fahren natürlich mit dem Fahrrad direkt aufs Gelände oder kommen gleich mit dem Auto. Und dort auf der Seite, wo die Menschen wohnen, nämlich auf der Seite, wo auch diese Anwohner wohnen, mit denen ich gesprochen habe, gibt es relativ wenig Fahrradbügel. Und sie sagen, es geht ja keiner über diese vierspurige Barmbeker Straße, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite sein Fahrrad abzuschließen.
Nee, das ist klar. Das ist das eine, dass diese Fahrradbügel nicht genutzt werden. Da kann man ja sagen, das war vielleicht nicht vorherzusehen für die Politiker, die eigentlich was Gutes machen wollten. Es steckt aber ja noch ein anderes Problem dahinter, nämlich, dass dafür natürlich Fläche genutzt wird, die eigentlich vorher für Autos gedacht waren.
Richtig, durch diese Masse an Fahrradbügeln fallen natürlich Parkplätze weg. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, ich glaube, es waren ungefähr 10. Und das ist gewollt. Diese ganze Umbaumaßnahme war ja ein Teil einer größeren Maßnahme, nämlich der Instandsetzung der gesamten Barmbeker Straße in der Ecke. Also nicht der gesamten Barmbeker Straße, sondern teilweise. Und die Fahrradbügel wurden dort angebracht, sozusagen auch als erzieherische Maßnahme. Ich glaube, dass die jetzt von Fahrrad genutzt werden, stand da gar nicht, von Fahrradfahrern genutzt werden, war jetzt gar nicht der Hauptfokus, sondern sie werden eigentlich so wie in früheren Zeiten in Hamburg als Poller benutzt. Als wenigstens Poller, die man nutzen kann. Aber eigentlich sind es Hindernisse und Poller, damit die Autofahrer dort nicht mehr schräg parken.
Jenny, eine Frage, die bei mir aufploppt, ist, nachdem ich das auch gelesen habe, die Aussagen, die da vor Ort gefallen sind von Anwohnern. Ich finde, das schwingt jetzt gleich eine ziemliche Unterstellung mit. Aber wenn das die Anwohner dir tatsächlich offen gesagt haben, müssen wir es ja trotzdem ernst nehmen. Ein krasser Fall von Behördenwillkür. Das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen.
Nein, solche Begriffe fallen natürlich schnell, weil die Leute dort sehr aufgebracht sind und sie empfinden es als Behördenwillkür, sie empfinden es als Bevormundung, als erzieherische Maßnahme und sie sehen eben den Sinn da nicht. Mhm. An dieser Stelle gleich so viele Fahrradbügel aufzustellen. Und natürlich wissen sie, klar, die werden aufgestellt, damit wir da nicht mehr schräg parken. Ein anderer Grund muss man aber auch sagen, der LBV, mit dem ich gesprochen habe, Landesbetrieb Verkehr, sagt, dass dort war ja schon immer Schrägparken verboten. Die Leute haben es trotzdem gemacht. Es wurde in Hamburg ja auch, muss man sagen, über lange Zeit ja auch geduldet. Ja. Sicherlich gab es mal das eine oder andere Ticket, aber jetzt nicht im großen Stil. Und durch diese Maßnahme wird es verhindert und durch diese Maßnahme kann es auch nicht mehr passieren, dass dass Autofahrer mit dem Auto teilweise auch auf den Fahrradwegen stehen. Also es hat dann auch einen Sicherheitsaspekt für Fahrradfahrer, aber das finden die Anwohner eben als vorgeschobenen Grund.
Jenny, ich finde das, diese Debatte, wir haben beide ja schon des Öfteren hier bei uns im Podcast auch darüber gesprochen, dann fällt auch ab und zu mal der Begriff, naja, das ist so eine ideologische Vorgehensweise. Ich bin ja nun bekennender Autofahrer und ich bin als Autofahrer immer genervt bei allem, was irgendwie gegen Auto ist, da logisch. Und ich bin auch schon genervt, wenn nur ein einziger Parkplatz wegfällt. Aber so kann es ja nicht laufen. Also wo ist da der mögliche Kompromiss, dass die Anwohner sagen, okay, die Behörde, die Politiker haben sich Gedanken gemacht, wir verstehen den Ansatz, wir wissen, worauf ihr hinaus wollt und es ist ein guter Kompromiss.
Ich glaube, der Kompromiss ist schwer zu finden. Der Kompromiss liegt vielleicht darin, dass man den Autofahrern nicht immer das Gefühl gibt, es dreht sich jetzt nur noch alles um Fahrradfahrer. Denn so empfinden viele Autofahrer das durch solche Maßnahmen, die im Grunde ja auch vernünftig sind. Also Fahrradbügel aufzustellen für Fahrradfahrer, die Fahrradwege sicherer zu machen, das macht alles Sinn. Aber wenn das dann vor deiner eigenen Haustür passiert und du den Sinn in dem Moment nicht darin siehst, weil es einfach, ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt, das ist hier, glaube ich, auch das Hauptthema, es ist übertrieben. Hm. 27 Fahrradbügel an dieser Stelle sind übertrieben. Und der eine Anwohner, mit dem ich gesprochen hatte, hatte auch den Vorschlag, inwiefern das dann realisierbar ist, weiß ich nicht. Aber man kann ja auch erstmal Ideen sammeln. Er meinte, ja, wenn es verhindert werden soll, dass die Autofahrer da schräg parken, dass das Auto auf den Fahrradweg ragt, warum pflanzt man da nicht noch mehr Bäume, Büsche? Hm, okay. Also begrünt es. Ja. Das hält die Leute ja auch davon ab. Und man, ja, letztendlich tut man auch gleich was für den Klimaschutz und für mehr Wohlbefinden letztendlich. Ich glaube, dann wäre die Stimmung auch nicht so aufgebracht.
Bin gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Aber vielleicht gibt es ja noch einen Kompromiss. Jenny hat ihn ja eben schon kurz beschrieben. Und dieser Kompromiss macht dann alle Beteiligten möglicherweise glücklich. So kurz vor der Wahl könnte da noch was gehen. Danke Jenny Wood, die über die ganze Story natürlich auch auf abendblatt.de ausführlich berichtet. Das ist total verrückt, aber Laufevents sind in unserer Stadt sehr oft ziemlich schnell ausgebucht. Wer sich vorgenommen hat, in diesem Jahr bei einer der vielen, vielen Veranstaltungen als Teilnehmer dabei zu sein, unbedingt dranhalten. Die Startplätze sind meistens lange im Voraus weg. Aber zum Glück gibt es unsere Reporterin Luisa Eberhardt. Sie weiß nämlich, für welche Laufevents es noch Tickets gibt. Luisa, guten Morgen und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Guten Morgen.
Was ist denn für dich die außergewöhnlichste Laufveranstaltung, für die es aktuell noch Startplätze gibt?
Also für mich ist das der Muddy Angel Run.
Der Name ist schon gut.
Das ist schon cool, ne? Das ist ein außergewöhnlicher Lauf nur für Frauen.
Ach.
Ja, der findet auf der Horner Rennbahn statt. Dafür gibt es auch nur noch wenige Tickets, laut Veranstalter zumindest.
Ja.
Und das Besondere daran ist, dass sich die Frauen auf der Laufstrecke von 5 Kilometern durch Matsch und durch irgendwelche Hindernisse quälen müssen, durch Wasserbecken und durch Netze. Und ich glaube, das kann richtig Spaß machen, wenn man darauf Bock hat.
Das glaube ich auch. Also ich meine, wer sich da anmeldet, weiß ja, was auf ihn zukommt.
Genau, das denke ich auch.
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit beim Laufen oder Joggen, je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen möchte, den Flugzeug in Fuhlsbüttel ganz nahe zu kommen, wenn man das mag. Ich finde das ja schon speziell. Was ist denn das für ein Lauf?
Das ist der Airport Race. Das ist so ein spezielles Rennen rund um den Hamburger Flughafen. Da gibt es 2 Distanzen zur Auswahl, einmal 5 und einmal 16,1 Kilometer. Und ich finde es eigentlich voll cool, weil du halt dabei total was zu sehen hast. Du siehst ja nämlich den Flugzeugen beim Starten und beim Landen zu. Das heißt, langweilig wird dir nicht. Und Flugzeuge scheinen ja einen gewissen Reiz auf Menschen auszuüben. Es gibt ja auch dieses Café, von dem man die Flugzeuge sehen kann. Das ist ja auch immer gut besucht.
Absolut. Und der Klassiker, Luisa, würde ich doch dann sagen, aber ist doch sicher der Moment, wenn die Köhlbrandbrücke gesperrt wird, weil das ist doch nun das Ding in Hamburg, würde ich sagen. Dieses Jahr auch wieder und es gibt auch noch Karten?
Genau, dieses Jahr auch wieder. Für AutofahrerInnen ist es meistens ein Ärgernis. Für LäuferInnen ist es cool. Das ist am 3. Oktober. Es gibt noch Tickets und wer Lust hat, mal von der Köhlbrandbrücke aus auf die Elbe zu schauen, der kann sich da gerne anmelden.
Und dafür gibt es noch Plätze? Also ich hätte gedacht, Köhlbrandbrücke, die Tickets sind doch als erstes weg.
Ja, es gibt noch einige Plätze, allerdings kann man nie so genau sagen, wie viele. Also schnell sein lohnt sich, wie bei den anderen Läufen übrigens auch da.
Hi, mein Name ist Lars Heider und ich bin Gastgeber des Podcasts Entscheider treffen Heider, in dem erfolgreiche Menschen erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Das alles dabei, vom Bundeskanzler bis zu Peter Maffay. Hört doch mal rein, überall, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei www.abendblatt.de/podcast-entscheider-treffen-heider.
Danke Luisa Eberhardt und natürlich auch danke an André Zantwakili und Jenny Wood, die an diesem Freitag ebenfalls dabei waren. Wir sind fertig für heute. Ich habe noch 2 Dinge, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Zum einen, was machen wir morgen bei uns im Podcast? Da nehmen wir uns die aktuellen Wahlplakate vor, sind ja nicht zu übersehen. Aber bringen sie überhaupt etwas? Welche Botschaften kommen rüber? Und ganz wichtig, welche Plakate sind für die Tonne? Diese Analyse nimmt der Hamburger Kommunikations- und Werbeexperte Christian Gummig für uns vor. Und ich kenne Christian gut, sodass ich versprechen kann, der Mann spricht Klartext. Und zum anderen, das Abendblatt bittet um Ihre Unterstützung, liebe Podcast-Freunde. Wir wollen herausbekommen, wie tickt Hamburg in Bezug auf die anstehende Bürgerschaftswahl? Wie wird Hamburg wählen? Logisch, das geht nicht ohne unsere Hörer und Leser, denn sie sind die Entscheider. Vielleicht hätten Sie Zeit und Lust, auf folgenden Link zu gehen. abendblatt.de/Umfrage 2025. abendblatt.de/Umfrage 2025. Falls das zu schnell und zu kompliziert war, kein Problem. Bitte einmal die Shownotes zu dieser Episode checken. Und das Beste ist, wenn Sie mitmachen, hat das Abendblatt-Team auch noch eine kleine Überraschung für Sie. Also, ich sage im Namen von allen Kollegen hier im Haus, danke für Ihre Hilfe. Schönes Wochenende, sagt Marcel Becker und bis morgen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.